Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Zu Gast ist heute eine Frau, die sagt, jeder Film, den ich mache, hat am Ende etwas mit meiner eigenen Biografie zu tun, auch wenn das nicht absichtsvoll geschieht und ich das häufig erst danach erkenne. Ich bin Marietta Schwarz und ich freue mich auf das Gespräch mit Regina Schilling. Sie hat Dokumentarfilme gedreht, die tief in die westdeutsche Fernsehgeschichte eintauchen. Letztes Jahr viel besprochen, ein Film über Aktenzeichen XY und die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann. Ein paar Jahre vorher vielfach preisgekrönt, Kuhlenkampfs Schuhe, ein Film über die Kriegserfahrung der Showmaster, aber auch ihres eigenen Vaters. Künstlerporträts hat Regina Schilling gemacht, den Missbrauch an der Odenwaldschule filmisch aufgearbeitet. Eigentlich zeigte ihr Leben erstmal in eine andere Richtung, als frühe Mutter, als Verlagsmitarbeiterin, Kinderbuchautorin und Programmdirektorin der Lit Cologne. Über die Dreh- und Wendepunkte werden wir hoffentlich in den nächsten anderthalb Stunden sprechen, Regina Schilling. Schön, dass Sie da sind, hier im Berliner Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz. Diese Adresse habe ich, glaube ich, in den Zwischentönen noch nie erwähnt, aber heute passt es ja irgendwie. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hans-Rosenthal, das ist total so alte Bundesrepublik für mich, für Sie auch vermutlich, ne?
Ja, unbedingt, natürlich. Dalli Dalli ist ja eine Sendung, die meine Generation sehr viel und gerne geschaut hat. Und ich habe ihn ja auch in meinem Film über Kuhlenkampf und so weiter einfließen lassen. Absolut alte Bundesrepublik mit all ihren Schatten und Lichtseiten.
Ja, er hat ja hier im Funkhaus, deshalb ist diese Adresse ja auch so benannt, bevor er zum Fernsehen ging, Radio gemacht. Für mich war er so der Held, der Fernsehheld. Es war so mein Lieblingsmoderator in den 70er Jahren. Ich bin in den 70er Jahren geboren. Was löst denn der Name bei Ihnen aus? Also ist es der Mann, der sagt, das war spitze und Klang nach oben springt bei Dalli Dalli? Oder gehen da andere Geschichten über Hans Rosenthal auf?
Also was für mich eigentlich mittlerweile auch in der Arbeit an dem Film Kuhlenkampfs Schuhe und in der Recherche über seine Biografie eine extrem anrührende und aber auch traurige Geschichte. Also jemand, der den Holocaust überlebt und sich versteckt in der Laube und dann sein ganzes Leben lang eigentlich getrieben ist oder gezeichnet vom Trauma, das er erlebt hat, als Waisenkind der kleine Bruder in Riga ermordet und der so versucht, gegen dieses Trauma das wegzuarbeiten und versucht, der beliebteste Showmaster Deutschlands zu werden und irgendwie auch so der beliebteste Jude Deutschlands oder der BRD. Also der wäre zum Beispiel, wäre Hans Rosenthal wirklich auch mal eine interessante Figur, um einen Spielfilm über ihn zu machen, denke ich.
Ihren Film Kuhlenkampfs Schuhe haben Sie nach einem anderen Showmaster benannt, Hans-Joachim Kuhlenkampf, für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer auch ein Showmaster der bundesrepublikanischen Vergangenheit. Auf ihm ist ja auch so ein bisschen der Fokus, würde ich sagen. Warum? Warum Kuhlenkampfs Schuhe?
Also die Schuhe sind sowas, ich nenne es dann Latenz, also etwas Verborgenes. Nämlich ein Fuß war eben verkrüppelt, also er musste sich im Zweiten Weltkrieg in Russland vier Zehen selbst amputieren, weil die eben abgefroren war, damit er keinen Wundkrampf bekommt. Und man sieht dann, wenn man das weiß, sieht man auch, dass er so ein bisschen ganz leichtes Humpeln hat. Und das ist für mich einfach so ein Symbol für diese Bundesrepublik der Verdrängung und des Schweigens und des Nichtzeigens. Und daher kam der Titel Kuhlenkampfs Schuhe. Was verbirgt sich darunter?
Wie geht es denn Ihnen, wenn Sie heute diese alten Aufnahmen sehen? Also Sie haben sich ja für diesen Film vermutlich hunderte Stunden Fernsehmaterial aus dieser Zeit, 60er, 70er, auch noch 80er vielleicht Jahre angeschaut. Das wirkt ja unglaublich verstaubt und bieder.
Ja, also ich muss sagen, dass ich...
Das hat man als Kind ja vielleicht gar nicht so wahrgenommen.
Nee, also ich denke, dann komme ich eigentlich aus der Steinzeit oder aus dem Mittelalter. Also ich finde es dann auch wieder ganz beruhigend, wie viel sich dann doch auch verändert hat, auch im Positiven gesellschaftlich, ja. Also dieser ganze auch Chauvinismus, der da drin ist. Ja, ich denke dann, okay, ja, da bin ich hergekommen. Kein Wunder, dass das alles doch so lange dauert und auch wir Frauen da unsere Schwierigkeiten noch haben. Ja, wie gesagt, also Mittelalter, Steinzeit, ich bin dann doch verblüfft mit diesem großen Abstand, dass wir das alle normal gefunden haben. Mhm. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel zurückdenke an meine Kindheit, ich bin in Köln eigentlich in der Großstadt aufgewachsen, aber in einem Vorort Köln-Bickendorf und dieses Dorf, das steht auch. Ich bin eigentlich, obwohl ich 62 geboren bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin wie in den 50er Jahren aufgewachsen. Es gab den Pfarrer, den sehr strengen mit der Kirche, sehr katholisch. Ich kann mich noch erinnern, dass wir draußen auf den Straßen gespielt haben. Da war ein Geschwisterpaar und meine Mutter sagte, schau mal, da sind die Eltern geschieden. Mhm. Also ich wusste gar nicht richtig, was das ist. Diese Kinder taten mir unglaublich leid.
Es war nichts Gutes.
Also es war, also von Bloch gibt es einen Ausspruch, die Gleichzeitigkeit in der Ungleichzeitigkeit oder auch die Ungleichzeitigkeit in der Gleichzeitigkeit. Ja, man kann, 1968 wird die Pille erfunden und ich habe 1968 wie 1952 als Kind gelebt. Das ist ja heute auch so. Ne? In den Städten ist so viel selbstverständlich und auf dem Land sehen die Diskussionen, da sieht das alles vollkommen anders aus.
Aber ich frage nochmal nach, wie es Ihnen geht bei diesem Sichten des alten Materials. Also vielleicht, wie es Ihnen emotional geht. Also ist es dann immer so eine Art, weil Sie es ja auch in mehreren Filmen einfach intensivst getan haben. Ne? Ist es eine Abgrenzung, die sich da ständig einstellt? Oder eine Faszination? Oder ist es einfach ein fleißiges Suchen nach etwas oder ein zufälliges Finden?
Es ist auf jeden Fall ein Suchen, auf der Suche nach Spuren des Krieges. Und insofern ist es einerseits ein kühles Suchen, aber gleichzeitig habe ich immer registriert, was mich emotional berührt hat. Und ich habe zum Beispiel, als ich in die Recherche gegangen bin für Kuhlenkampfs Schuhe, war, glaube ich, gleich am ersten Tag im Hessischen Rundfunk in einem sehr, sehr kleinen Sichtungsraum noch mit so alten Beta-Kassetten ein kleiner Monitor so ganz oben über mir, wo ich den Kopf verrenken musste. Und ich sehe gleich im ersten Band, in der ersten Show aus Ende der 50er Jahre, einen Ausschnitt, der so antisemitisch ist. Also das ist kommt in meinem Film auch vor. Es geht um
das Singen. Die Szene
genau, soll ein Lied erkannt werden und Kuhlenkampf sagt, ach, wo haben Sie das denn gelernt? Das ist ja raffiniert. Und da sagt er, ja, ich habe bei Juden gelernt. Und das
und man muss
ich
vielleicht
Film
dazu sagen, dass er sehr schlecht singt, ne?
Genau, ja, also ein Spruch, der mich aus den Socken haut und ich denke, nee, habe ich das jetzt richtig gehört? Spule zurück und höre das nochmal und nochmal. Und genau das habe ich dann 1:1 übertragen, auch in den Film. Das mache ich auch im Film so, dass ich im Voice-Over sage, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und da wusste ich natürlich, bin auf der richtigen Spur. Aber es ist natürlich auch ein Suchen nach diesen alten Gefühlen von damals, die auch viel triggern. Das ist ja, also das, was wir in der Kindheit aufnehmen, das ist ja emotional dann viel stärker verankert als das, was wir, wenn wir 20, 30, 40 sind, schauen. Also ich will natürlich auch zeigen, wie diese Medien Kinder prägen und beeinflussen. Und das ist ja bei Kuhlenkampfs Schuhe auch voll aufgegangen. Ich habe ja unglaublich viele Zuschriften bekommen, ganz berührende Zuschriften von Leuten, die sagten, mir war das alles gar nicht klar, das war ein Trigger, also dieses Wort fällt immer wieder.
Und das ist mehr als 50 Jahre her, kann man sagen, dass die Sendung ausgestrahlt wurde und dementsprechend noch viel länger, 80 Jahre seit der Krieg zu Ende ist. Wir sprechen gleich weiter, machen den ersten Musikwunsch von Ihrer Liste, passt auch an dieser Stelle ganz gut, Katharina Valente, auch eine Figur, die zum bundesdeutschen Fernsehen der Vergangenheit unbedingt dazugehört, ne?
Ja, absolut. Und auch die Schlager von ihr, also für mich als Kind, Katharina Valente, sie hatte ihre erste eigene Fernsehsendung als Frau, die hieß Bonsoir Catherine. Und ich habe eigentlich erst viel, viel später entdeckt, dass sie in diesem deutschen Fernsehen sehr klein gehalten wurde. Das war ja eine unglaublich talentierte Musikerin, die international auftrat. Darum habe ich mich jetzt auch für diesen Titel entschieden, weil sie da mit Chet Baker zusammen singt. Das ist hier in Deutschland in 50er Jahren und mit Kurt Edelhagen entstanden diese Aufnahmen. Und man muss mal drauf achten, man nennt das Sketten, wie sie so wunderschön an einer Stelle von diesem Lied, was gleich kommt, mit Chet Baker synchron lässig mitsingt. Da spürt man diese ganze Virtuosität und Musikalität, die sie hat.
I remember April.
This lovely day we lengthen it. we've ever had. Alone where we have walked together. I remember April and be glad. I was content you loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrows. For I'll remember April and you. For flames and love leave such a little while. I won't forget and I won't be lonely. I'll remember April and I smile.
Katharina Valente, I'll Remember April, ein alter Jazzhit mit Chet Baker aus dem Jahr 1956. Und gewünscht hat sich das die Autorin und Filmemacherin Regina Schilling, die heute zu Gast in den Zwischentönen ist. Frau Schilling, wir haben schon ein bisschen über Kuhlenkampffs Schuhe gesprochen, aber vielleicht gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück, wie es zu diesem Film überhaupt kam. Denn das Interessante ist ja eigentlich, dass Sie so einen großen Bogen schlagen von Ihrer eigenen Kindheit oder sagen wir von Ihrem eigenen Vater, von ihren Fernsehabenden am Samstag zu diesen Shows und zu der Verquickung, ja, oder sage ich mal, zu dieser unerzählten Vergangenheit der Showmaster. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Ja, also mein Vater war Drogist und das ist ja ein Berufsstand, den es so nicht mehr gibt. Es gibt die Drogerien ja nicht mehr. Seit Abschaffung der Preisbindung 1973 haben sie sich eben aufgelöst, weil sie der Konkurrenz nicht mehr standhalten konnten, der Drogeriemärkte. Und ich fand das immer interessant, weil das war so ein großer Einschnitt eben durch den Tod meines Vaters auch, also in der Familie, der Wegfall der Preisbindung und diese Auflösung eigentlich so eines Berufsstandes, der so dem des Apothekers nicht ganz, aber so fast gleich kam. Und das fand ich eine interessante Geschichte zu erzählen im Sinne von Globalisierung und so weiter. Ich dachte immer, das ist irgendwie vielleicht eine interessante Geschichte, beispielhaft für viele Berufsstände, die ja nun eingehen. Die Drucker, das hat sich vollkommen verändert. Und die andere Geschichte war, dass ich tatsächlich zufällig im Fernsehen den Sohn von Kuhlenkampff gesehen habe, der eben erzählte, dass sein Vater sich im Krieg diese vier Zehen abgeschnitten hat. Und da war so, manchmal habe ich das, ist wie so ein kleines Flämmchen dann im Hinterkopf, was so aufging. Und ich dachte, das ist ja interessant. Ja, darüber könnte man natürlich auch mal was machen und habe dann Google-Recherche gemacht und alle möglichen Leute aus dieser Zeit, die so im Showbusiness arbeiteten, mit all ihren Kriegsbiografien recherchiert. Das passte natürlich.
Es passte wahrscheinlich auch, weil der ja ihr Vater ein ähnlicher Jahrgang ist oder auch in den 20er Jahren geboren ist, so wie alle diese Showmaster, ne?
Ganz genau. Und weil natürlich diese Showmaster auch wie so eine Art, also für uns Kinder auch in einer gewissen Art und Weise eben auch Vaterfiguren waren. Und was auch dazu kam und ganz wichtig war, ich hatte davor einen Film gemacht, Titus Brille, über Adriana Altaras, deren Eltern jüdische Partisanen waren in Kroatien beziehungsweise Jugoslawien später. Und habe mit ihr zusammen ihre Familiengeschichte recherchiert, habe mich mit dem Holocaust sowieso, also seit meinem 14. Lebensjahr, intensiv beschäftigt, habe aber, weil mein Vater so früh gestorben ist, nie genau gewusst, wo war der, was hat er gemacht, wo ist er stationiert gewesen und so weiter. Und dachte spätestens nach diesem Film über Adriana Altaras, jetzt musst du auch mal bei dir selber schauen, was da los war. Und so kam das zusammen.
Mhm. In diesem Film Titus Brille ist so ein ganz schönes Zitat. Mal sehen, ob ich das jetzt gerade finde. Genau, da heißt es, jede Familie hat gleich viele Legenden wie Geheimnisse. Die Legenden werden immer wieder erzählt, damit die Geheimnisse im Dunkeln bleiben.
Ja, ich glaube, das kennen, glaube ich, alle Familien. Da kann, glaube ich, fast jeder was mit anfangen.
Mhm. Haben Sie also auch nach dem Geheimnis in Ihrer Familie ein bisschen gesucht?
Ja, eigentlich schon. Ich habe es aber nicht wirklich gefunden. Ich hatte immer das Gefühl, aber ich kann das nicht verifizieren, dass, also ich weiß, dass mein Vater nicht als Soldat in Russland war, dass er mehr gesehen hat und mehr erlebt hat als ein Soldat, der jetzt in Frankreich stationiert war. Weil er eben im Gegensatz zu meinen Onkeln immer geschwiegen hat. Und meine Onkel haben lustige Kriegsabenteuer erzählt. Die waren dann in amerikanischer Gefangenschaft, einer mit dem Wüstenfuchs Rommel unterwegs. Und das war immer so lustige Geschichten. Und mein Vater nie irgendwas erzählt.
Auch nicht mit ihrer Mutter?
Nein. Und das das war erstmal schwer für mich zu verstehen, bis ich das nochmal auch für mich durch den Film eigentlich rekonstruiert habe. Meine Mutter ist eben 12 bis 13 Jahre jünger, die ist 1937 geboren. Die war eben Kind während der Kriegsjahre. Und die wollte überhaupt nie irgendwas hören später von Krieg und Holocaust. Das war alles also vollkommen kindliche, also fast eine Hysterie, möchte ich mal sagen. Und das ist natürlich erschütternd eigentlich, weil man dann frage ich mich, was ist das für eine Partnerschaft?
Und glauben Sie, dieses Nachfragen, was wir als Kindergeneration ja bei unseren Eltern und Großeltern getan haben, macht man das, um sozusagen sich eine Generation zu erschließen, nämlich die der Eltern? Oder die eigene oder das eigene Leben? Also wie viel hat das? Das ist ja auch immer eine Frage nach der eigenen Identität. Wo komme ich her? Ne? Was ist stärker?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja so, also mir ist es zumindest so gegangen, so zwischen 20 und 30 habe ich so gedacht, ich kann mich selber neu erfinden, meine Familiengeschichte oder meine ja, Kindheit, Familienherkunft, das ist ja vollkommen uninteressant. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich natürlich gemerkt, wie mich das beeinflusst hat. Und es gibt ja auch, also das heißt diese sogenannte Epigenetik, also ich habe jetzt keine Traumata vererbt bekommen, aber vielleicht habe ich ein Schuldgefühl vererbt bekommen. Zum Beispiel, ne? Und da kommt das, glaube ich, schon stark her, dass wir gerade auch die Sachen erzählt bekommen möchten, von denen wir spüren, dass sie eher nicht erzählt werden, und die uns vielleicht mehr prägen.
Aber wie war denn Ihre Kindheit in dieser Drogistenfamilie? Also so, man stellt sich das ja dann auch aufregend vor. Ich kann mich erinnern, diese Drogerien waren auch so ein eigener Kosmos. Da gab es eben ganz andere Sachen als in einem Supermarkt oder so beim
Ja, absolut.
Händler. Aber es waren ja so Erwachsenenprodukte, ne?
Ja, aber das war natürlich faszinierend. Diese, also Hunderttausende von Schubladen mit irgendwelchen Gummifropfen für verschiedene Gehstöcke oder ein Schrank war voll mit solchen Urinflaschen, die seltsam gebogen waren. Dann gab es den Giftschrank mit einem Totenkopf drauf, der war abgeschlossen. Da war Rattengift und Salzsäure drin. Und ja, dann gab es die Seifen, den Nagellack, dann gab es aber auch Süßigkeiten, es gab Lakritz. Also es gab unendlich viel und die Drogerie war halt immer, weil wir da auch gewohnt haben. Also unser Wohnzimmer, von unserem Wohnzimmer aus ging eine Treppe runter direkt in den Geschäftsraum. Und wenn ich krank war, und ich war oft krank, weil ich immer erkältet war, immer Husten hatte, saß ich auf dieser Treppe so dick eingepackt in auch so ein, wieder so ein Name, Vic Vacorub, eingecremt mit so einem Mulltuch noch umwickelt und schaute dann zu, wie die Eltern arbeiteten. Und ich habe letztens diese, wie ich finde, fantastische Kafka-Serie von David Schalko gesehen. Kehlmann hat ja das Drehbuch geschrieben und der Vater von Kafka hatte einen Galanterieladen und da gibt es ein paar Sätze. Das Geschäft gehörte der Familie, aber die Familie gehörte auch dem Geschäft. Und genau so war das bei uns.
Und wurde der Fernseher auch durchs Geschäft ins Wohnzimmer getragen, als Sie ihn dann bekamen?
Das ist eine lustige Frage. Also es gab auch noch einen anderen Eingang zur Wohnung. Das war so der Zweiteingang. Das weiß ich nicht mehr. Daran kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass der wirklich wie so ein bisschen so ein Schrein war. Also dieser Fernseher, den konnte man dann auch so, früher konnte man das ja auch so zuklappen, dann wurde das wieder versteckt mit so zwei holzfurnierten Holztüren.
Aber es war, die Türen waren oft offen.
Ja, also ich hatte entweder das Glück oder das Pech. Also als Kind empfand ich es als Glück, dass ich recht viel Fernsehen gucken durfte.
Wie würden Sie Ihre Kindheit sonst beschreiben, jenseits von Apotheke und Fernseher?
Ja, also ich glaube, es war so auf den ersten Blick sehr behütet. Es war ganz wichtig für meine Eltern, dass wir gut angezogen sind. Also das war alles sehr idyllisch, aber für mich in der Erinnerung eine nicht so schöne Kindheit, was tatsächlich auch damit zu tun hatte, dass mein Vater sehr früh sehr krank war. Also er ist an einem zweiten Herzinfarkt gestorben, aber es gab immer wieder Momente eben in den Jahren vorher, wo es ihm schlecht ging und wo der Notarzt kam und wo es immer hieß, ihr müsst leise sein, ihr dürft eurem Vater nicht aufregen. Dann lag er wieder im Bett und alle tappten rum. Dann gab es Streit zwischen meinen Eltern. Also es war Wie soll ich sagen? Also im Nachhinein ist diese Zeit auch wahnsinnig kaputt gewesen, weil die Leute waren auch einfach irgendwie kaputt. Ich habe einen Ausschnitt in meinem Film, wo Adenauer sagt, diese Verwerfungen, durch die das deutsche Volk gegangen ist. Also ich will und ich sage das nicht entschuldigend. Es ist einfach irrsinnig viel passiert. Mhm. Ne? Und die sogenannte Stunde Null, die es ja nicht war. Und dass dieses hysterische Wirtschaftswunder schaffen, schaffen, schaffen. Das war jetzt, glaube ich,
nicht so bekömmlich vielleicht.
Ja.
Also zumindest kommt das in Ihrem Film so rüber, dass Ihr Vater auch letztendlich an diesem Druck, der auf diesem Geschäft lastete, dass es ihn krank gemacht hat. Und Sie sagen ja auch an einer Stelle, in der Bundesrepublik hat in einer bestimmten Zeit, Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er, die Quote der Herzinfarkte unglaublich deutlich zugenommen.
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen meine These im Film und das glaube ich auch. Also es hat tatsächlich auch viele von diesen sogenannten Geschäftsleuten damals mit Herzinfarkt erwischt. Die einen haben es überlebt, die anderen nicht. Was sie sicherlich auch, ja, und die Voraussetzung, glaube ich, als sehr junger Mensch Soldat zu werden und sowohl, also Gewalt zu erfahren, aber eben auch Gewalt auszuüben. Das möchte ich überhaupt nicht unter den Teppich kehren und ich möchte diese Generation auch nicht entschuldigen. Und Gewalt ausüben, was weiß ich, waren die bei, also wissen wir ja, also Wehrmachtsverbrechen, bei wie viel Erschießungen waren sie dabei und so weiter. Und das alles abzuspalten und so zu tun, sozusagen, als gäbe es da keine Schuld, kann ich mir vorstellen, dass es auch krank macht.
Ja, das andere ist dann so dieses Tabu des Scheiterns. Also was ja auch sozusagen, wenn man dann in dieser Wirtschaftswundergegenwart lebt und es zu etwas bringen will und das gelingt nicht, ist es natürlich auch ein unglaublich großes Scheitern, in Anführungszeichen.
Absolut.
Wenn also, der Zug nicht in die Richtung fährt.
Ja, also da war auf jeden Fall so in dieser Gruppe, zu denen meine Eltern zählten, großer Konkurrenzdruck. Es war ganz wichtig, dass das ein großes Auto war. Es war ganz wichtig, dass die Mutter eine Pelzjacke bekam, dass es teuren Schmuck gab. Was sicherlich, also im Falle bei meinen Eltern immer so etwas über die Verhältnisse war. Das war ganz wichtig. Was sagen die Leute und kann ich mithalten? Das war auch immer Thema. Was verdienen die anderen und so weiter. Absolut.
Wir hören jetzt die nächste Musik. Maria Callas. Was verbinden Sie mit Casta Diva?
Ja, das ist so ein bisschen so die Entdeckung der Klassik. Also ich habe schon in der Grundschule sehr gerne gesungen und bin dann mit 15, 16 in einen klassischen Chor gegangen und habe da überhaupt mir die klassische Musik erschlossen. Und zwar das erste Chorstück, das wir einstudiert haben, war das Requiem von Mozart. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe das Requiem nie gehört. Bei uns zu Hause gab es nur Schlager, keine Klassik. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, mir eine Platte zu kaufen. Und habe erstmal nur die Altstimme kennengelernt, weil wir die Altstimme einstudiert haben. Dann habe ich Alt und Sopran kennengelernt in den Proben. Alles ohne Instrumente natürlich. Dann habe ich also Polyphon, Alt, Sopran, Tenor und Bassstimme zusammen gehört und war schon weggeblasen, wie schön sich das anhört. Und dann hatten wir Generalprobe in Köln in St. Peter, wunderschöne Kirche. Und das Orchester spielt dieses Vorspiel vom Requiem. Und ich fange sofort an zu heulen und kann gar nicht mehr mitsingen, weil ich so geflasht war von dieser Kraft und dieser Power, die diese Musik hat. Und das finde ich so jetzt im Nachhinein so ein schönes, unschuldiges Erlebnis, wie ich mir klassische Musik selber erobert habe für mich. Und ja, Maria Callas habe ich auch, glaube ich, durch Film über Ingeborg Bachmann, Malina, Werner Schröter, Isabelle Huppert spielt Ingeborg Bachmann. Da wird die Maria Callas ja rauf und runter gespielt, weil Bachmann hat ja einen ganz tollen Text über sie geschrieben und die hat mich einfach, ja, immer noch, kenne irgendwie niemanden, die auch so schauspielern kann im Singen, ja, also so viel unterschiedliche Gefühle in diese Stimme legen kann.
Thank you.
Autorin und Dokumentarfilmerin Regina Schilling ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Neben Filmen über das bundesrepublikanische Nachkriegsfernsehen hat sie auch Künstler mit der Kamera begleitet, unter anderem Igor Levit, den wir hier jetzt erstmal hören am Klavier mit dem ersten Satz aus Beethovens Waldsteinsonate Opus 53. Beethovens Waldsteinsonate Opus 21. Bei mir gehen da sofort so Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend auf am Klavier. Aber natürlich habe ich diese Sonate nicht in diesem wahnwitzigen Tempo gespielt wie Igor Levit. Kennen Sie jemanden, Regina Schilling, der das schneller gespielt hat? Ich glaube, es gibt's nicht.
Also ich bin da jetzt nicht so bewandert, dass ich die Person kennen würde. Aber in jedem Fall ist natürlich Igor Levit jemand, der das auch liebt, seine Virtuosität zu zeigen. Er sucht sich ja auch nicht die einfachen Sachen aus, sondern wenn es geht, immer das Schwierigste. Aber weil er natürlich auch spürt und weiß, dass da so eine unbändige Kraft und so eine Power und so ein großes Können in ihm ist. Also der braucht das. Ich habe immer gesagt, so für mich ist, also beim Drehen war Igor auch ganz oft wie so ein junger Hund, der irgendwie so ganz schnell, ganz weit rennt, aber dann auch wieder ganz verspielt ist. Und was ich aber finde bei der Waldsteinsonate, vielleicht hört man das nicht unbedingt im ersten Satz, aber ich finde, er bringt da auch Swing rein und Jazz rein. Also das wird so, ja, also das swingt auf einmal zwischendurch. Und mir war das vorher so klar auch nicht, dass man tatsächlich ja diese Stücke alle so extrem unterschiedlich spielen kann, ne? Und sich da Persönlichkeiten auch zeigen durch die Art der Interpretation. Das ist schon faszinierend. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Sie haben einen Film gedreht über Igor Levit, haben ihn begleitet während der Pandemiezeit. Soweit ich weiß, haben Sie aber auch eine eigene Beziehung zu Beethoven. Das konnte man zumindest in Interviews lesen.
Ja, also erstmal habe ich allerdings nur ein Jahr lang Klavierunterricht gehabt und weil ich nie geübt habe, durfte ich oder sollte ich wieder aufhören, weil sich das ja auch dann nicht mit dem Klavierlehrer gelohnt hat. Das war allerdings auch, das weiß ich noch, ein sehr alter Organist, der Kirchenorganist, der immer einschlief, während ich ihm was vorspielte und dann nur aufwachte, wenn ich dann nochmal auf die Tasten gehauen habe. Und dann habe ich auch da, das war auch mein Zugang zur Klassik, so die erste Schallplatte, die ich mir, glaube ich, überhaupt gekauft habe auf dem Flohmarkt, das war Alexis Weißenberg damals. Also war eine Piano-Schallplatte und die Beethoven-Sonaten haben mich durch eine schwierige Zeit, so Anfang der 20er, gebracht, Trennung und so weiter. Und die habe ich rauf und runter gehört und das fand ich jetzt schön, dass die wieder zu mir zurückgekommen sind.
Das heißt, wenn Igor Levit die Mozart-Sonaten alle eingespielt hätten und nicht die Beethoven-Sonaten, was er damals getan hat, hätten Sie vielleicht gar nicht so große Lust gehabt, den Film zu machen?
Doch, hätte ich auch, weil die Mozart-Sonaten habe ich auch sehr viel gehört. Nee, tatsächlich. Tatsächlich. Und es ist am Ende des Tages jetzt für mich persönlich, es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, wer denn jetzt Beethoven oder Mozart oder Bach? Wäre auch sogar Beethoven derjenige, also der jetzt für mich nicht die Nummer eins ist, sondern das wären dann eher Bach und Mozart für mich als Person. Also wenn man sozusagen die Musik mit auf die einsame Insel nehmen würde. Aber das war einfach schön für mich, zu diesem Klavier zurückzukommen, weil ich erinnere mich auch an meiner Pubertät. Wir hatten das Klavier tatsächlich zu Hause stehen. Bin ich eine Zeit lang jeden Mittag aus der Schule gekommen und habe mich ans Klavier gesetzt und habe so Fantasie
Pianistin gespielt und habe dann eine Stunde auf diesem Klavier rumgehackt und alle Emotionen rausgelassen. Das war, glaube ich, psychohygienisch total wichtig für mich. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich die Lieder, die ich dann konnte, das war gar nicht virtuos, aber das waren auch immer Geschichten für mich. Da war ein Reh im Wald, das lief weg, das wurde verfolgt. Und Igor Levit sagt ja, dass er Gesichter sieht von Menschen, die er kennt oder auch nicht kennt. Und das, also ich spüre das seinem Spiel an, dass er sehr viele Emotionen durchlebt und dass er so ganz transparent ist für diese Stimmungswechsel, dass er sich so wie so eine Membran anpasst und so die Leute auch, glaube ich, im Konzertsaal wirklich so holen kann, wenn er das will.
Wie ist das denn, wenn man jemanden begleitet mit der Kamera, der ja eigentlich nicht gestört werden will? Also diesen Eindruck kann man ja auch direkt kriegen, manchmal in dem Film, dass sie stören oder dass er jetzt eigentlich nicht reden will. Und natürlich am Instrument bei Aufnahmen fürs Studio ist es ja auch eine Herausforderung. Also halten Sie sich dann zurück oder gehen Sie in die Konfrontation oder wie geht man mit so jemandem um?
Also da halte ich mich natürlich zurück, weil ich kann ja niemanden zwingen und zumal, also wenn diese Aufnahmen stattfinden, die kosten ja auch viel Geld, das ist Studiozeit, die Plattenfirma bezahlt, der Toningenieur, das sind ja Leute, die, da werden Slots gebucht und innerhalb gewisser Tage muss diese Aufnahme passieren und das fand ich ja so erstaunlich, dass er sich da von uns, da hat er sich von uns ja eigentlich nicht gestört gefühlt. Das fing immer erst, also wenn seine Konzentration nachließ und das war geplant, war dann oft, dass wir einen ganzen Tag dabei bleiben. Aber es war dann oft so, dass also mittags hatte er nicht mehr die Kraft, uns auszublenden. Bis dahin hatte er, glaube ich, also das merkt man ja auch an den Aufnahmen, die Kraft, uns auszublenden. Also die Kamera und das, ja, dann muss man sich auch noch jemanden vorstellen, der den Ton macht und die Angel hält. Und ich stand ja auch da. Wir waren ja zu dritt um ihn rum. Und da hat er dann gesagt, nee, Leute, jetzt kann ich nicht mehr, ihr müsst jetzt gehen. Und das haben wir natürlich respektiert. Das war ja schon so ein riesiges Geschenk. Also er mit den Aufnahmen, aber auch der Andreas Neubronner, der Toningenieur, der mit ihm gearbeitet hat, das fand ich so unglaublich souverän von den beiden, dass wir denen so über die Schulter gucken konnten bei der Arbeit. Das erlebt man ja wirklich sehr, sehr selten.
Und die haben ja auch so ein zärtliches Verhältnis, das mich sehr überrascht hat. Ja. Also er fasst ihn an am Arm und so, es gibt so diese Berührungen.
Ja, aber also Igor ist aber auch ein Mensch, der sehr körperlich ist, also der Leute schnell gerne in den Arm nimmt und kuschelt, also die Leute, mit denen er sehr vertraut ist. Und der Andreas Neubronner ist auch jemand, der hat mal irgendwann, ja, ich glaube, das war auch bei der Filmpremiere oder in einem Interview gesagt, ja, ich bin ja auch die Hebamme dieser der Stücke, die da aufgenommen werden und dieses künstlerischen Schaffens und ich stelle mich auch ein. Und jeder und jede ist auch unterschiedlich in dem, was er braucht. Und er spürt eben auch sehr genau, was die jeweilige Person braucht, um das beste Ergebnis da abzuliefern, sage ich mal. Darin ist er wirklich großartig.
Igor Levit hat in dieser Zeit, wie gesagt, alle Beethoven-Sonaten eingespielt, was ja auch eine mordsmäßige Herausforderung ist. Und gleichzeitig war es auch Pandemiezeit. Er ist nicht auf die Bühne gegangen. Er konnte nicht auf der Bühne sein, ne? Oder war das nicht zeitgleich?
Das war nicht zeitgleich. Aha. Also wir haben angefangen zu drehen, da hatte er die Sonaten schon eingespielt. Der ursprüngliche Plan war, dass wir tatsächlich dabei sind, wenn er alle Beethoven-Sonaten einspielt. Da war die Pandemie noch nicht in Sicht und wir sind mit ihm gemeinsam in diese Zeit hineingeschlittert. Und das war für uns auch, aber im etwas geringeren Umfang ein Problem. Wie erzählen wir denn jetzt diesen Film weiter? Weil eigentlich wollten wir ihn auf seinen Stationen in diesem Jahr begleiten. Und der Höhepunkt sollte sein erstes Rezital in der Carnegie Hall in New York sein. Und so nach und nach wurde alles abgesagt, keine Konzerte mehr. Und dann haben wir sozusagen versucht, das Beste draus zu machen und sind dann eben dran geblieben mit der Kamera und ja, ist dadurch natürlich ein ganz anderer Film geworden.
Ein Film teilweise mit sehr, sehr langen Einstellungen. Also ich meine, dass es sogar die Waldstein-Sonate war, wo man wirklich bestimmt 10 Minuten ihn spielen sieht.
Ja, 10 Minuten
ist sehr ungewöhnlich, ungeschnitten,
ja,
ne?
Ja, absolut. Es sind 10 Minuten, genau. Ja, das ist der dritte Satz, den er da spielt.
Das haben wir einfach im Schneideraum festgestellt, dass dieses Material, das wir da hatten mit ihm, so eine Kraft entwickelt hat über die lange Zeit, dass das so eine Intensität hatte. Und ich habe das auch immer während des Drehens als extrem intensiv empfunden. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass sich das später im Material so widerspiegelt. Aber es war, wir haben das gemerkt, dass je mehr das atmen kann und bei der Waldstein-Sonate 10 Minuten, da sind wir sehr bewusst, wollte ich so über diese Erwartungshaltung der Zuschauer hinausgehen, weil die Zuschauer, glaube ich, warten geradezu so, jetzt ist aber mal gut, jetzt wird aber mal zu Ende und jetzt kommt was anderes. Und ich wollte darüber hinausgehen, damit sie vielleicht irgendwie anfangen, auf was anderes zu achten als auf die Musik. Dann achten sie auf die Schweißtropfen, die auf die Tasten fallen, oder vielleicht fangen sie an zu überlegen, was geht denn jetzt eigentlich in ihm vor? Wie hält man das durch? Oder für was auch immer. Also ich wollte darüber und das irgendwie was anderes passiert. Und ich wollte auch so diese physische Anstrengung, die man da eben so toll sehen kann, was ein Glück war, weil es war sehr heiß. Es war kein typischer Konzertsaal. Darum konnten wir ganz nah drehen. Es ist so ein Gegenlicht und dadurch, dass es so heiß ist, schwitzt er so. Und diese physische Anstrengung, die das ja hat, so eine Sonate zu spielen, überträgt sich auf die Zuschauer. Die sind ja mit erschöpft und erleichtert, als es dann zu Ende ist. Das wollte ich da alles miterzählen, ja.
Igor Levit, No Fear. Das ist doch eigentlich das Spannendste. Warum No Fear? Was ist da los mit der Angst?
Ja, der Titel kommt eigentlich aus einer Zeit, er hatte damals ja einen sehr intensiven Twitter-Account. Und als Überschrift auf seinem Twitter-Account stand No Fear. Und bei ihm war tatsächlich los, dass er Morddrohungen bekommen hat, weil er sich immer wieder sehr politisch sich eingemischt hat, sowohl in Talkshows wie eben auf Twitter. Und das war dann so eine, für ihn so ein, hier, ich lasse mich von euch nicht einschüchtern, ne? Dieses No Fear ist ja auch ambivalent, das spürt man bei ihm selber natürlich. Also in bestimmten Dingen ist er total angstfrei. Und ich glaube, am wenigsten Angst hat er tatsächlich auf der Bühne, wenn er spielt, in den Stücken. Aber natürlich hat auch er Ängste. Ja, wie lang kann ich das halten? Wie geht's weiter? Wo geht's hin? Aber dieses No Fear, das ist ja eigentlich für uns alle ein Thema. Guter. Ja, es gibt doch diesen Spruch, wo die Angst ist, ist der Weg.
Ja, das ist positiv ausgedrückt.
Ja, genau.
Manchmal hört er da auch auf.
Ja, das stimmt. Aber es wäre gut, wenn man, es gibt ja viele Situationen, wo man hinterher sagt, gut, dass ich das geschafft habe, ne?
Ja.
Diese Angstschwelle zu überschreiten.
Ja. Es gibt einen ganz, auch wieder einen sehr interessanten Schnipsel, einen Archivschnipsel, in dem Igor Levit ein ganz anderer ist. Ein junger Mann, der ein bisschen unförmig ist vielleicht oder zumindest nicht so durchtrainiert, wie er jetzt heute ist, so ein bisschen nerdy rüberkommt. Er hat sich also auch neu erfunden.
Ja, hat sich absolut neu erfunden und er erfindet sich auch immer wieder neu. Also er sagt, dass er überhaupt nicht zurückschaut in die Vergangenheit. Das ist dann wie abgetrennt. Also er erinnert sich ja auch an vieles nicht. In meinem Film sagt er ja auch, dass er sich an seine Kindheit in Russland nicht erinnert. Und das fand ich aber natürlich total aufschlussreich, dieses Archivmaterial, um zu sehen, wo er herkommt und wie er an sich gearbeitet hat. Also aber auch Gewicht zu verlieren, das ist ja übrigens auch eine Parallele zu Maria Callas, die auch so viel Gewicht verloren hat. Und da findet ja auch ein Umjustieren statt im Körper. Das hat er auch erzählt an irgendeiner Stelle, dass der Körper das auch anders lernen musste, Klavier zu spielen. Ne? Obwohl ich ihn gerade in den Bewegungen da wiedererkenne. Und das war ja bei Callas mit dem Singen auch so, dass sie das auch umstellen musste. Ja, aber das zeigt auch so von so einem Ehrgeiz und dass er einfach eine unheimliche Disziplin haben kann, um Sachen durchzuziehen, wenn er die sich vornimmt.
Mhm. Ganz anders möglicherweise als Sepp Bierbichler, über den Sie ja auch ein Porträt gemacht haben. Und vielleicht können wir das Reden über ihn beginnen mit der nächsten Musik.
Ja, da habe ich was rausgesucht. Eisler Material, Heiner Goebbels, ein Projekt, das er mit dem Ensemble Modern gemacht hat und Sepp Bierbichler singt mit so einer wunderschönen, zarten,
ganz hellen Stimme,
die sehr rührend ist, finde ich.
Und endlich stirbt die Sehnsucht doch, wie Blüten sterben im Kellerloch. die täglich auf ein bisschen Sonne warten. Die Tiere sterben, die man lieblos hält, und alles Unbetreute in der Welt. Man fragt nicht mehr, wo wird sie sein? Ruhig erwacht man, ruhig schläft man ein. Wie in verwehter Jugendtag.
Ein ganz zarter Sepp Birbichler hier in den Zwischentönen. Die Musik hat Regina Schilling mitgebracht, die auch einen Film über Sepp Birbichler gemacht hat, in dem wir so, ja, zum einen einen zarten, verletzlichen, aber auch einen ganz, ganz starken Sepp Birbichler kennenlernen. Ich glaube, die erste Einstellung ist das Holzfällen, ne?
Ja, genau. Da hat er sich selber gedreht. Also er hat die Kamera im Wald alleine aufgestellt und filmt sich, wie er einen Baum zerlegt und fällt und zerlegt.
Ja, genau. Die Bäume landen später in der Schaubühne in Berlin bei einem Theaterstück zersägt. Und er ist ja auch in einer Lebensphase, in der er sich da nochmal selbst neu erfinden will und sagt, ich muss was Eigenes machen. Es ist so eine starke Beschäftigung mit Kunst auch. Wie sind Sie, Regina Schilling, denn überhaupt an den rangekommen? Das war ja auch einer Ihrer frühen Filme 2007. Ich hätte vielleicht sogar Angst gehabt vor dem.
Ja, nee, also Angst hatte ich nicht. Oder vielleicht, wenn ich vor was Angst habe, dann reizt es mich tatsächlich. Nee, also ich weiß noch genau, also wann mir diese Idee kam. Das war auch wieder so ein Blitzeln oder Britzeln im Hirn. Ich bin in Jahreszahlen schlecht, aber es war eine Inszenierung von Christoph Marthaler, Kasimir und Caroline im Schauspielhaus Hamburg. Ich hatte eine Karte in der wirklich hinterletzten Reihe und bin gar nicht wegen Birbichler ins Theater gegangen, sondern wegen Marthaler. Ganz oben saß ich und da hat Sepp Birbichler eben so wirklich so aus der ganz hinten, aus dem ganz tiefen Bühnenraum gesungen, auch in dieser hohen Stimme. Und ich war so fasziniert davon und von ihm in diesem Theaterstück, eben von diesen so unterschiedlichen Facetten, die er so hat, dass ich da saß und dachte nur so, Mensch, über den würde ich wahnsinnig gerne einen Film machen. Das war so der erste Gedanke. Und dann war das ganz praktisch für mich, dass er zu dem Zeitpunkt auch ein Buch geschrieben hatte, Verfluchtes Fleisch. Und da ich seit dem Jahr 2000 Lit Cologne im Programm, das Programm mitverantwortet habe, habe ich ihn gleich eingeladen zur Lit Cologne und konnte ihn dann direkt nach der Veranstaltung fragen, ob ich nicht ein Porträt über ihn machen könnte.
Und dann hat er gesagt, ja, machen Sie.
Nein. So einfach war das nicht. Dann hat er gesagt, ja, das wollen viele. Da müssen Sie mir jetzt erstmal schreiben, warum Sie da einen Film über mich machen wollen. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und wirklich richtig lange einen Brief geschrieben und habe auch gedacht, so, das ist jetzt wie so ein Lackmustest. Ich schreibe jetzt alles, was ich mir so denke, auch über ihn und mir wirklich viel Mühe gegeben und dachte, entweder das findet er jetzt ganz toll oder ganz schrecklich.
Und warum wollten Sie einen Film über ihn machen?
Ja, das ist, Sie hatten das am Anfang mich ja sozusagen so anmoderiert. Das habe ich eigentlich erst hinterher ein bisschen rausgefunden. Ich glaube, am meisten hat mich dann doch fasziniert, diesen Weg, den er genommen hat, von diesem Gastwirthaushalt in die Kunst hinein. Und ich habe ja so aus diesem Geschäftshaushalt der Drogerie mit, sage ich mal, Eltern eher kleinbürgerlich und Künstlern gegenüber alles so ein bisschen suspekt und ängstlich auch so einen Weg eigentlich gemacht. Und das, glaube ich, hat uns irgendwie oder hat mich in irgendeiner Form, hat mich das interessiert, so rauszufinden, wo wird eigentlich dieser Same gelegt, dass man sich künstlerisch kreativer betätigen möchte. Und in seinem Fall hat es ja auch mit seinem Vater zu tun, der gerne Opernsänger geworden wäre. Kann sein, dass es in meinem Fall auch was Verschüttetes ist von meiner Mutter, die zum Beispiel sehr gerne auch gesungen hat und so eine ganz... Könnte mir vorstellen, die wäre vielleicht gern Schauspielerin. Die hat sich sehr gerne so, nicht negativ, aber produziert, so in der Öffentlichkeit. Also die hat das geliebt, so in der Öffentlichkeit zu stehen, also soweit das irgendwie ging. Das ist jetzt nicht so meins, aber so, ja, also das, da waren irgendwie, also das fand ich auch so irre, wie er so seine Herkunft aus dem Wald, so dem Theater, in der Schaubühne so vor die Füße wirft. Und es hat ja auch was mit, das ist ja so seit Annie Ernaux oder eigentlich seit Rebon so ein Thema, Klasse, seine Klasse zu verlassen. Und
man hat allerdings bei ihm gar nicht das Gefühl, dass das so, sage ich mal, so überhöht wird, so intellektuell. Also er reflektiert das, er sagt ja auch, die Baumstämme, die sind für diese Schaubühne viel zu groß, da gehören eigentlich Streichhölzer rein oder irgend sowas. Und er beschäftigt sich ja auch mit dem Arbeiten, also das Fällen als wahre Arbeit, das Schauspiel. Kann mir keiner erzählen, dass es eine anstrengende Arbeit ist, sagt er an einer Stelle. Er macht so einen reflektierten, aber jetzt nicht so einen intellektuellen Eindruck im Sinne von, ich möchte das so überhöhen.
Nee, das stimmt vollkommen. Das überhöht er gar nicht. Aber er thematisiert es. Also zum Beispiel die Scham ist ja so ein Stichwort, dass er sagt, ich schäme mich fast, dass ich als Schauspieler in so und so vielen Stunden Arbeit so viel mehr verdiene als ein Arbeiter. Das ist schon so ein Thema von ihm damals zumindest gewesen. Ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Oder ganz viel an der Arbeit am Theater auch war für ihn ja mit Scham verbunden. Dann erzählt er zum Beispiel, dass er sich eigentlich schämt, wenn ihm applaudiert wird als Schauspieler, wenn er eine Shakespeare-Rolle spielt, weil Shakespeare hat doch den Text geschrieben. Das ist doch gar nicht er. Also Scham ist schon so ein Stichwort und das hat schon, glaube ich, was mit einer sozialen Herkunft zu tun.
Mhm. Schön ist, dass man in diesem Film auch ihn immer wieder in diesem Gasthof, in seiner, sozusagen seinem Elternhaus sitzen sieht, in diesem Ohrensessel. Gibt auch viele Spinnweben zu sehen, ist mir aufgefallen.
Also es ja, ist das so ist so ein Waldhütchen. Also in seinem Wohnzimmer sind keine Spinnweben.
Ah ja, das war die Waldhütte.
Ja, ja, also ja. Eine Gartenhütte, genau.
Mhm. Also es hatte auch was von Bühne, kam mir so vor.
Ja, ich glaube, weil er so eine unglaubliche Präsenz hat. Also Sepp Birbichler braucht eigentlich nur eine Bühne betreten, im Theater zum Beispiel, und da stehen und verströmt eine solche Präsenz. Und das kann ich natürlich auch nicht entschlüsseln, wo die herkommt. Das kann sein, dass das eben mit dieser Körperlichkeit zu tun hat, dass er doch so ein kräftiger Mann ist und auch wirklich körperlich arbeiten kann. Was er ja auch stolz ist zu zeigen in dem Film. Aber das ist, glaube ich, egal wo er sitzt, glaube ich, oder steht, ist einfach so eine unglaubliche Präsenz.
Mhm. Ne? Wie verhält man sich denn da dem gegenüber? Als jemand, die jetzt ein Porträt macht, Fragen stellt, also dem muss man ja was entgegensetzen.
Also er war auf jeden Fall neugierig. Er hat das irgendwann mal so genannt, als er mir dann zugesagt hat, er wäre neugierig auf meine Diagnose. Also es wäre so ein bisschen wie, wenn man zum Arzt geht jetzt, wenn er einen Film mit mir macht. Und er wäre neugierig auf die Diagnose, die rauskommt. Also er wollte ein bisschen was über sich selber erfahren, glaube ich. Und mir war klar, dass ich halt bei mir bleiben muss und da nicht mich künstlich irgendwie größer, kleiner oder aufbaue, sondern wirklich authentisch, ist ein blödes Wort, aber wirklich bei mir bleiben muss und nicht einschüchtern lasse. Also er ist ja beides. Klar, gab dann den einen oder anderen Moment, da hatte er keine Lust, auch auf meine Fragen keine Lust. Das habe ich ja sehr bewusst drin gelassen. Aber dann spricht er ja doch und dann erzählt er doch.
Wie machen Sie das?
Ich glaube, es musste er irgendwie wollen. Also ich habe jetzt keinerlei Tricks oder ich habe kein wirkliches Handwerkszeug. Das Einzige, was ich versuche, oder was heißt das Einzige? Also ich bin gut vorbereitet in so Gesprächen. Ich habe da viele Fragen dabei. Aber in dem Moment, wo ich dann das Gespräch mache, verlasse ich diesen Fragenkatalog. Also das habe ich gelernt im Laufe der Zeit. Und versuche einfach da zu sein, ne? Präsent zu sein und da zu sein und mich einzulassen auf das, was jetzt wirklich da passiert. Aber ja, wie gesagt, also es würde mir auch gar nicht mit jeder Person gelingen, glaube ich. Also ihn hat das auch interessiert. Hat ihm was gebracht, glaube ich, sich mit mir zu unterhalten.
Mhm. So. Man lernt ihn wirklich auch in seiner Mimik von Anfang an als so einen Suchenden kennen, ne? Oder auch ringenden, ja, verletzlichen Menschen.
Ja. Auf jeden Fall, absolut. Auch sicherlich mit Verletzungen, die sicherlich auch mit der Kindheit zu tun haben. Das ist viel Schmerz, auch mit den Eltern. Das erzählt er ja auch im Film. Und es war ja auch eine sehr besondere Zeit für ihn, als wir diesen Film gemacht haben, weil seine Schwester, zu der er dann doch ein sehr enges Verhältnis hatte, kurz vorher gestorben war. Und ich habe ihn ja dann gefragt, ob er mit seiner Kamera drehen möchte in Ambach am Starnberger See, weil er, als ich da mit ihm drehen wollte, immer sagte, nee, hier ist schon so viel gedreht worden, da kommen Sie gar nicht hin mit der Kamera. Und dann dachte ich, naja.
Er wollte das nicht.
Genau, er wollte das nicht. Das sind dann oft, das ist das Tolle manchmal beim Dokumentarfilm, dass das aus der Not Geborene am Hinterher eben so kraftvoll ist. Also ähnlich wie bei Igor Levit, aus der Not geboren, die Pandemie und diese Blockaden und diese Hindernisse, und die dem Film am Ende eine große Stärke gegeben haben. Und das war mit dem Bierbichler eigentlich auch so, weil ich dann dachte, ja, was mache ich denn dann jetzt? Weil er ist ja nun mal Ambach und Starnberger See. Und dann habe ich ihn, ja, das war jetzt auch nicht so eine originelle Idee, das haben auch schon andere gemacht, jemandem eine Kamera zu geben, aber er, weil er so ein Künstler ist, hat es natürlich so stark zu seinem eigenen gemacht und was so Tolles, also mir damit geschenkt. Es kam auch einmal so zu Weihnachten wirklich, kamen so diese kleinen, es waren so Mini-Discs, Kassetten in Geschenkpapier an. Ja, wirklich so, jetzt das schenke ich Ihnen jetzt und schauen Sie mal. Und da waren dann diese Schätze drin.
Und das waren Aufnahmen, also einige sieht man ja auch im Film, wo er aus dem Off dann drauf gesprochen hat, ja?
Ja, und er hat aus dem Off wirklich 1:1, das habe ich im Schnitt auch gar nicht verändert, also er filmt das Panorama des Sees und erzählt von den Orten und dann gibt es einen Schwenk und dann filmt er in sein Wohnzimmer rein und auf den Spiegel und das bin ich. Also, weil er eben Künstler ist und ja auch ein Schriftsteller ist. Er kann ja auch toll schreiben und mit Sprache so gut umgeht. Und weil er einfach ein Künstler ist, hat er natürlich das wirklich so auf den Punkt gesprochen und gedreht.
Ich habe eine Szene jetzt ins Audio überführt, die ich ganz, ganz großartig finde. Die ist ein bisschen derb. Die kommt ganz am Schluss. Sagen Sie mal, ob wir die hören sollen zusammen, wo er seine Kamera auf den gefrorenen See hält.
Ja, herrlich. Ja, wunderbar. Das ist eine tolle Stelle. Absolut.
Also ich bin mit Schlittschuhen, der See war zugefroren, in Richtung Seeshaupt. Und habe damals irgendeinen Text lernen müssen, glaube auch für Achterbusch. Und bin textlernend mit den Schlittschuhen über den vollkommen glatten See nach Seeshaupt gefahren. Bin dort zum Italiener gegangen und habe hervorragende Nudeln gegessen. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. In der Mitte vom See kam die Notdurft. Und dann habe ich, weil niemand da war, habe ich die Hose und dann habe aufs Eis geschissen. Und in dem Moment, wo der Scheißhaufen runterfällt, gibt es einen Krach. Also der See macht einen Sprung, das Eis hat sich gedreht und genau unter dem Scheißhaufen und der Sprung ging bis nach Berlin über. Jetzt ist bis nach Berlin übergegangen. Und das war dieses kleinste Moment von Wärme, hat diesen Sprung erzeugt, was ja ein Wachstumsprozess ist im Eis. Das wächst ja in dem Moment. Ja, aber ich glaube nicht, dass das ein Kunstwerk war. Oder?
Ja, ich meine, ist doch eine wunderbare Definition von Kunst, oder? Großartig. Ja,
ja, also eine Frage ist es ja.
Ja, es ist die Frage, aber das Oder ist schon ein bisschen kokett im Sinne von,
absolut.
Ist es, ne? Nein, also das hat mich natürlich fasziniert, auch weil er auch einfach anders denkt als andere Leute. Es macht einfach großen Spaß.
Und wir wissen auch nicht, ob das stimmt, ne?
Das stimmt mit Sicherheit. Nö, das glaube ich, das hat er nicht erfunden. Müssen wir ihn fragen. Das stimmt ganz bestimmt.
Sepp Bierbichler mit der Kamera gerichtet auf den zugefrorenen Starnberger See. Und die Frage, ist das Kunst? Ja, das ist ja auch etwas, was Sie umgetrieben hat, Regina Schilling. Das haben Sie eben schon mal gesagt, die Kunstwerdung. Wann passiert der Punkt, wo man zum Künstler wird oder wo ein künstlerisches Produkt entsteht?
Ja, also ich würde mich zum Beispiel als Künstlerin gar nicht bezeichnen, weil meine Filme machen doch sehr... Also erstens mit so vielen Menschen gemeinsam geschieht, ja, angefangen von der Kamera und Ton und vor allen Dingen dann später im Schnitt mit der Editorin. Und ich schon sehr, ja, also es ist nicht journalistisch, wie ich arbeite. Also ich würde mich nicht als Künstlerin bezeichnen, ich würde mich als Filmemacherin bezeichnen. Aber bei mir war es in jedem Fall so dieses Freiere, es gibt natürlich nicht den einen Punkt, aber es hat dann am Ende was mit Zutrauen zu sich selber zu tun oder... Mit dem, ja, zu sagen, okay, das, was du erzählen möchtest, ich erzähle ja immer etwas mit Filmen, das ist wirklich, das ist relevant und die Art und Weise vor allen Dingen, wie ich es erzählen möchte, erreicht andere Menschen. Also so war es bei mir. Und das habe ich am stärksten wirklich dann mit Kuhlenkampfs Schuhe so erfahren, weil ich habe eben erzählt, dass ich im Sichtungsprozess also irgendwann gesagt habe, ich nehme nur noch mich als Referenz in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken. Und so habe ich das auch im Schnitt gemacht und dann einfach gehofft, dass es anderen Leuten ähnlich geht.
Es ging vielen ähnlich, ne?
Ja, ich habe ja unglaublich viele.
Es sind ja auch die Preise gehagelt, kann man sagen. Viele fanden sich abgeholt, obwohl dieses Thema ja auch für eine bestimmte Generation jetzt gar nicht mehr so anschlussfähig ist, weil viele Menschen diese Zeit gar nicht kennen, ne?
Ja, also es haben natürlich sehr, vor allen Dingen Leute in meiner Generation geschaut, aber die Jüngeren haben mir erzählt, dass sie ihre Großeltern dadurch ein bisschen verstanden haben. Wie gesagt, also Rosenthal hat ja dann auch noch bis in die 80er Jahre gesendet und Kuhlenkampf ja auch. Die kannten diese Figuren dann schon in sehr viel älter von den Großeltern, das habe ich oft gehört. Oder es ist so ein, vielleicht auch so eine Ahnung haben und zu verstehen, wo die Eltern und die Großeltern eigentlich herkommen. Mhm.
So, jetzt hören wir Joni Mitchell. Sie haben ausgewählt Night Ride Home.
Ja, das ist eigentlich ein Song aus den 90er Jahren und nicht das klassische Both Sides Now, mit dem sie ja so berühmt geworden ist, wobei das auch ein tolles Lied ist. Aber da wir jetzt schon so über die Kunst und reden, ich habe Night Ride Home, diesen Song ausgesucht, weil er aus so einer ganz kleinen Begebenheit, eine Frau fährt mit ihrem Mann im Auto nachts und sie fahren einfach nur die Straße lang, die Grillen zirpen, es ist Sommer, der Mond scheint und sie sind glücklich. Und aus so einem mini kleinen Moment macht sie so ein, ja, finde ich, ein Kunstwerk. Also ja, als Singer-Songwriterin total beeindruckend. Ich freue mich auch, dass es so ein Comeback von ihr gibt. Sie war ja schwer krank und tritt jetzt wieder auf. Und ja, bin eigentlich Fan von all ihren Songs. Aber diesen hier habe ich mir jetzt speziell, weil er so klein ist und doch so groß.
Die Grillen, Night Ride Home von Joni Mitchell. Den Song hat sich die Autorin und Filmemacherin Regina Schilling hier in den Zwischentönen gewünscht. Und wenn ich Night Ride Home höre und lese, könnte ich jetzt auch einen gewagten Sprung zu Eduard Zimmermann machen, über den sie ja auch und über seine Sendung Aktenzeichen XY, die ja 30 Jahre im deutschen Fernsehen lief, gemacht haben. Und zwar, weil bei Eduard Zimmermann es ja auch häufig um die Fahrt nach Hause oder von zu Hause weggeht, nämlich das per Anhalter fahren. Das hat natürlich Joni Mitchell nicht gemeint, aber.
Ja, Joni Mitchell ist ja in diesem Fall in männlicher Begleitung. Ja, und die Sendung läuft ja auch sogar noch bis heute. Also es ist ja 30 Jahre unter Eduard Zimmermann, aber es ist, glaube ich, eine der, neben der Tagesschau, so mit die, eine der ältesten Fernsehsendungen, oder lange, ja. Laufendsten Fernsehsendungen im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie so eine Art Fortsetzung von so einer Medienanalyse, wie ich das in Kuhlenkampfs Schuhe gemacht habe. Es ist auch autobiografisch, aber nicht so stark. Also in Kuhlenkampfs Schuhe erzähle ich ja meine Familiengeschichte mit. Und hier erzähle ich ja mehr. Das Autobiografische ist, dass ich diese Sendung heimlich geguckt habe als Kind und was hat die mit mir gemacht. Und eben auch, wie ich da feststelle, ähnlich wie bei Kuhlenkampfs Schuhe, hat sie eben nicht nur mit mir ganz viel gemacht, sondern mit sehr vielen Menschen meiner Generation, ob jetzt Frauen und Männer und auch späteren. Aber bei mir ist es so, dass ich also das untersuchen wollte, weil es so ein bisschen so die andere Seite der Medaille ist, also wo die Showmaster am Samstagabend für Entertainment und Entspannung, also positive Entspannung und Beruhigung gesorgt haben, hat Eduard Zimmermann XY eher aufgeregt und Ängste geschürt. Also es ist ja eigentlich das Gegenteil.
Er hat ja eigentlich das Böse dieser Welt da draußen in diesen Schutzraum Familie reingeholt übers Fernsehen, ne?
Ja, genau.
Und dann hatte man in diesem Schutzraum plötzlich Angst. Ich hatte dann immer Angst, in den Keller zu gehen.
Ja, absolut, genau. Jetzt ist aber natürlich auch gleichzeitig die Faszination daran, weil man im Schutzraum ist, man weiß ja doch am Ende, man ist sicher. Und das ist natürlich schon, glaube ich, auch etwas, was einen dann fasziniert. Aber es kommt, glaube ich, sehr auf das Alter an, in dem man das schaut. Also je jünger die Kinder sind, umso stärker setzen sich diese Ängste fest. Ich habe wirklich auch da eben Zuschriften bekommen von Frauen, dann doch meistens, die das also bestätigen können, dass dieses klamme Gefühl, irgendwie alleine tagsüber durch den Wald zu laufen, davon kommt. Also es gibt einige, ich habe einige Frauen, konnten sich ganz dezidiert an genau eine Folge erinnern, in der ein kleines Mädchen im Wald verfolgt wird von einem Mann, zusammengeschlagen wird, mit einem Tannenzweigen überdeckt wird. Er denkt, es ist tot und sie lebt. Und es ist auf eine wirklich sehr eindrucksvolle, gruselige Art und Weise inszeniert. Und das hat mich lange verfolgt und auch andere interessanterweise. Und wenn ich das natürlich mit 16 schaue, ist es vielleicht nicht so intensiv. Und das wollte ich so rausfinden und da ist die Idee, hatte ich erst gar nicht selber, sondern das kam von meinem Bruder, der zusammen mit einem Freund irgendwann so aus so Retro-Nostalgie-Gründen, Beschäftigungen auf YouTube sich alte Folgen von Zimmermann angeschaut hat und die sich gegenseitig so einen Briefwechsel per E-Mail geschickt haben und er mir den mal geschickt hat und ich das total faszinierend fand. Die beiden eigentlich ein Buch draus machen wollten, ist am Ende des Tages nicht passiert und irgendwann dachte ich, ja, man kann natürlich vielleicht besser als ein Buch, vielleicht, weiß ich nicht, einen Film draus machen, weil man diese Folgen natürlich dann schauen kann. Und so habe ich das mit dem ZDF dann zusammen ausgekungelt, dass ich das mache. Und im Sichten habe ich einfach, bin ich auf diesen Fokus gekommen, der Erziehung der Frauen eben. Nämlich Frauen, bleibt zu Hause, zieht euch keine kurzen Röcke an, ihr begebt
Steigt
euch in
bei
Gefahr.
Den Männern ins Auto.
Genau, fahrt bloß nicht per Anhalter, sonst seid ihr gleich tot. Mhm.
Ja, ich würde das fast ein bisschen als so eine feministische Perspektive auf diesen Teil der deutschen, westdeutschen Fernsehgeschichte lesen wollen, weil es ja auch darum geht, dass, ja, wie Sie eben gesagt haben, die Frau in so eine ganz komische Rolle da gesteckt wird, als eine, die leichtfertig etwas macht und dafür dann...
Ja, aber das ist natürlich nicht eine komische Rolle, sondern es ist die Rolle, die wir, die meine Generation natürlich kennt, die wir alle kennen. Und das ist ja das Seltsame, das ist das Gute, dass das mittlerweile, als würde uns so eine Folie weggerissen werden, wir in der Rückschau so viel erkennen, was uns früher nicht aufgefallen ist. Ich habe ja nicht als 13-Jährige da gesessen und gedacht, das ist eine Unverschämtheit, was Eduard Zimmermann da macht, sondern es war ja Normalität. Und auch dieses Schuldgefühl, das kennen, glaube ich, Mädchen, Frauen. Also ich bin schuld, wenn mir ein Mann hinterherläuft. Das ist ja so in unseren Genen. Ja, und das kam eigentlich alles hoch. Also man kann da durchaus von so einer feministischen Wut sprechen, die mir da beim Sichten begegnet ist. Und die wollte ich auch vermitteln.
Als dieses Aktenzeichen XY lief, lief ja auch nicht samstags wie die Shows, sondern Freitagabend, glaube ich. Mhm. Also wie gesagt, es lief ja unter Eduard Zimmermann bis in die 90er Jahre. Da hatten Sie ja dann auch schon erwachsene Kinder. Also so viel zu der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ne? Oder fast erwachsene Kinder. Also das muss ja dann besonders merkwürdig gewesen sein.
Also ich habe die Sendung ja nicht mehr geguckt später.
Klar.
Aber Anhalterfahren ist ja auch an eine bestimmte Zeit gebunden gewesen. Und das hatte ja auch mit Mobilität zu tun. Also spätestens seit Mitfahrzentralen fahren ja die junge Leute fahren ja gar nicht mehr so viel Anhalter wie früher. Aber ich habe meiner Tochter dann versucht, bestimmte Sachen mitzugeben. Ich habe ihr nicht so viel verboten, weil ich immer fand, man muss raus. Also natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber nicht mehr in Bezug zu XY. Und meine Kinder haben jetzt diese Sendung auch nicht geschaut. Das zumindest habe ich verhindert, als sie Kinder waren.
Jetzt haben Sie diese zwei großen und wirklich aufwendig recherchierten Filme mit diesem Originalmaterial gemacht. Aber wir haben ja auch über andere Filme gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie Sie eigentlich zu diesem Filmemachen gekommen sind. Denn da hatten Sie ja das erste Leben als Mutter und auch als Frau, die Literaturwissenschaften studiert hat und im Verlag gearbeitet hat, ja schon hinter sich. Und dann kam irgendetwas und da haben Sie neu gestartet.
Ja, ich hatte ursprünglich Lehramt studiert, also habe da hauptsächlich Literaturwissenschaft gemacht, weil ich so früh Kinder bekommen habe und gedacht habe, ich brauche was, wo ich die Kinder auch alleine versorgen kann, wo ich mittags zu Hause sein kann. Und habe mich aber immer für Literatur interessiert, habe das dann geschafft, mich bei Kiepenheuer vorstellig zu werden, Kiepenheuer und Witsch, und habe da 8 Jahre gearbeitet in der Presseabteilung. Und dann gab es aber im Laufe der Jahre wirklich so ein ganz großes Bedürfnis bei mir, selber kreativ anders zu arbeiten. Und das war eigentlich das Schreiben. Ich dachte, ich will als Journalistin schreiben. Als Kind wollte ich gern Schriftstellerin werden. Ich weiß heute, warum ich das nie werden könnte, weil ich nicht so lange alleine am Schreibtisch sitzen kann. Das halte ich einfach nicht aus. Aber es gab schon diesen kreativen Drang in mir. Den habe ich aber mehr aus Vernunftsgründen eher unterdrückt. Es war auch nicht vorgesehen. So in meiner Biografie, da hatte ich auch nicht das Zutrauen zu. Und die ersten Jahre haben mir auch einen wahnsinnigen Spaß gemacht im Verlag. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Indem man alleine die Autoren, Autorinnen kennenlernt und so weiter oder journalistisch zu denken, habe ich dort gelernt. Und dann war das irgendwann, also es war wirklich eine innere Stimme in mir, die größer und größer und größer wurde, die ich nicht mehr überhören konnte und dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt habe und gekündigt habe und erstmal geschrieben habe für Zeitungen und Zeitschriften und dann über einen Zufall im Hort, im Kinderhort meiner Tochter bei Elternabenden eine Filmemacherin, Dokumentarfilmerin kennengelernt habe, Corinna Belz, die diesen großartigen Film über Gerhard Richter unter anderem gemacht hat. Und die jemand suchte, die ihr hilft bei der Recherche von, damals hat sie kleinere Projekte noch gemacht. Und so bin ich da reingekommen. Und die hat mich da wirklich reingeholt. Also da habe ich ihr viel zu verdanken. Und ich habe halt schnell gemerkt, dass mir das liegt und dass mir das riesen Spaß macht. Und so habe ich das Glück gehabt, dass sich das so entwickelt hat.
So, und jetzt? Gibt es Projekte, wie es weitergeht? Wahrscheinlich schon.
Ja, also ich bin an 2 Projekten dran, aber eins ist jetzt insofern konkret, fahre jetzt in die USA zu einer Recherchereise und es geht um, also der Arbeitstitel ist Blood, Sweat and Tears und es geht um die Menopause und um die Stigmatisierung, um falsche medizinische Behandlungen in den früheren Jahren und Hormontherapie, ja oder nein, aber vor allen Dingen geht es um die Transformation von jüngerer Frau zu älterer Frau, die ich jetzt im Rückblick als was für mich sehr Positives erlebe, wenn auch mich die Menopause sehr erwischt hatte. Aber die habe ich ja jetzt nun hinter mir und das ist was, womit ich mich beschäftige und was ich gerne erzählen würde.
Das heißt, Sie schauen da auch zurück in die Geschichte, ja?
Ja.
Und wir können uns freuen auch wieder auf einen Film mit viel Originalmaterial. Da bin ich ja in Sachen Menopause sehr gespannt, was sich da überhaupt findet.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir sind erst am Anfang.
Ist ja ein Tabuthema auch immer gewesen.
Genau, das hat sich ja jetzt Gott sei Dank geändert. Das macht mir natürlich Spaß, also ein Tabuthema sich dann mal genauer anzuschauen und mal zu gucken, was dem zugrunde liegt.
Frau Schilling, wir sind am Ende der Zwischentöne angekommen. Wir haben noch einen Musikwunsch von Ihnen, Aldous Harding, The Barrel. Nächste Woche in den Zwischentönen ist der Schriftsteller Wolfgang Hegewald zu Gast bei meinem Kollegen Joachim Scholl. Bis dahin kann man auch diese Ausgabe der Zwischentöne in voller Länge mit allen Musiken nachhören, aus urheberrechtlichen Gründen danach ja dann nur noch ohne Musik. Regina Schilling, herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank Ihnen für das schöne Gespräch.
barrel.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.